Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Großstreik am heutigen Montag. Über die Rechte von Zug- und Fluggästen. Gleich ein Interview mit Tim Oliver Tettinger von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Anschließend ein Blick nach Brüssel. Kann die Stadt für Autos zum Paradies für Räder werden? In den USA klagen Umweltorganisationen gegen das Willow Project. Lässt sich das Ölvorhaben in Alaska noch stoppen? Südafrika ist heute das Ziel von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Grünes Kerosin und grüner Brennstoff statt Brennholz und Kohle. Dort soll die Energiewende mithilfe Deutschlands vorangetrieben werden. Und die Pflege von Tätowierungen, das ist das Thema heute im Verbrauchertipp. Leere Bahnhöfe und Flughäfen, aber volle Straßen. Der heutige Streik von Verdi und der Eisenbahngewerkschaft EVG trifft viele Menschen. Wer nicht zu Hause arbeiten kann, geht entweder zu Fuß, steigt aufs Rad oder steht mit dem Auto womöglich im Stau. Was machen Menschen mit Zug- und Flugtickets für heute und morgen? Das kann ich jetzt mit Tim Oliver Tettinger, Rechtsexperte von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, besprechen. Herr Tettinger, guten Tag.
Guten Tag, Frau Kuhlmann.
Wer nun heute oder morgen mit der Bahn verreisen wollte und auch Tickets dafür hat, was kann der noch damit anfangen?
Ja, da muss ich zunächst mal auf die durchaus gegebene Kulanzregelung, Sonderkulanz nennt das die Deutsche Bahn, verweisen, die nämlich sagt, dass Tickets, die seit gestern bis einschließlich morgen gebucht wurden, bis spätestens letzten Donnerstag, dass die jetzt flexibel genutzt werden können, und zwar noch bis zum 4. April.
Gilt das auch für Sitzplatzreservierungen?
Ja, da sagt die Bahn, grundsätzlich muss man hier die Sitzplatzreservierung neu buchen, aber die bisher gebuchte Sitzplatzreservierung ist kostenlos stornierbar.
Flexibel soll es gehandhabt werden. Was heißt das denn für den Betroffenen, die betroffene Person? Muss man was unternehmen? Also man muss ja einen neuen Tag sich zum Beispiel für seine Reise überlegen. Und dann?
Genau, also man muss sich einen neuen Tag überlegen und guckt dann auf die üblichen Ticketseiten, wenn man vielleicht mit einer App unterwegs ist, die DB Navigator App, dass man da guckt, was sind für Alternativverbindungen möglich und kann die dann buchen. Im besten Fall allerdings, oder sagen wir bei der Verbraucherzentrale, sollte man sich dann auch die streikbedingte Verschiebung oder den Ausfall der Verbindung für den heutigen oder den morgigen Tag noch einmal vom Infopoint zum Beispiel bei der Bahn bestätigen lassen. Das wäre sozusagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber grundsätzlich kann man erstmal neue Tickets buchen in diesem Zeitraum, den ich eben gesagt hatte.
Aber dann zeigt die Plattform ja auch einen Preis dafür an. Den hat man doch aber schon bezahlt.
Genau, also da können Sie dann im Grunde das Ticket, was Sie jetzt haben, im Grunde als sogenanntes Flexi-Ticket nutzen. Ich würde tatsächlich aber raten, oder wir bei der Verbraucherzentrale würden raten, hier einmal Rücksprache zu halten mit der Bahn. Die hat hier auch eine eigene Hotline für geschaltet, oder man informiert sich nochmal genauestens über die Vorkehrungen auf der Seite bahn.de. Also die Hotline, die gibt es auch.
Wer jetzt Termine verpasst hat oder wem zusätzliche Kosten entstanden sind, womöglich wegen des Mietens eines Wagens oder so, kann der auf Entschädigung hoffen?
Ja, unter den Voraussetzungen, die hier die Europäische Fahrgastrechteverordnung bereitstellt. Also auch da muss man gucken, ne, was ist das hier? Das ist ein Fahrtausfall. Und grundsätzlich hat man die Möglichkeit, bis in gewissen Grenzen, hier sind auch Kostengrenzen zu beachten, auch Ersatzbeförderung in Anspruch zu nehmen.
Wie sieht das? Ja. Sie wollten den Satz noch zu Ende führen.
Nee, Entschuldigung, das war.
Wie sieht das denn bei Flugtickets aus? Bei selbstgebuchten oder auch bei Pauschalreisen?
Genau, bei den Flugtickets, bei den selbstgebuchten sind wir speziell im sogenannten Fluggastrecht. Hier hat der Verbraucher, der Kunde auch natürlich Rechte, wenn hier ein Flug annulliert wird, wie es an vielen großen deutschen Flughäfen natürlich heute der Fall ist. Ich kann für Hamburg sagen, da findet kein Abflug statt heute. Dann kann man sich an die Airline wenden und sollte das auch natürlich tun und kann hier entweder die vollständige Ticket Rückerstattung beanspruchen oder auch die Umbuchung auf den nächstmöglichen oder auch auf einen Wunschtermin zu gleichartigen Bedingungen.
Ganz kurz zum Schluss, gibt es ja auch Ausgleichszahlungen für Leute, denen jetzt zeitliche Verzögerungen entstehen?
Ausgleichszahlung, ja, das ist immer viel verwendet und viel diskutiert. Hier sind wir in einem Streikszenario. Da kommt es immer da ganz darauf an, ob es sich hier um einen sogenannten betriebsinternen Streik handelt bei den Fluggesellschaften. Ich höre viel, es handelt sich hier aber auch viel um externe Streiks, zum Beispiel des Sicherheitspersonals. Da muss man genau unterscheiden, ob es hier Ausgleichszahlungen gibt.
Ja, Herr Tettinger, danke. Ja. Wir sind leider am Ende mit der Zeit. Tim Oliver Tettinger von der Verbraucherzentrale Niedersachsen war das zu den Auswirkungen des Streiks heute. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
Brüssel galt lange als die europäische Stadt der Autos, bis zur Corona-Pandemie. Damals stiegen nämlich viele Brüsselerinnen und Brüsseler aufs Fahrrad um, weil sie Angst hatten, sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln anzustecken. Die Stadt investierte daraufhin in Fahrradwege. Wird Brüssel jetzt zur Fahrradstadt? Marie Steffens hat sich in der belgischen Hauptstadt umgesehen.
Es ist Freitagabend und die Brüsseler Innenstadt ist voll von Radfahrenden. Tausende fahren gemeinsam auf den Straßen durch Autotunnel, ohne zu stoppen. Jeden letzten Freitag im Monat versammelt sich die Fahrradbewegung Critical Mass und demonstriert. Für mehr Radwege und mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Stepan ist seit 3 Jahren regelmäßig dabei.
I think it's great vibes.
Ich glaube, es sind gute Vibes hier. Und wir haben eine wichtige Mission, nämlich das Fahrrad als ein praktikables Verkehrsmittel in der Stadt zu promoten.
Stepan fährt seit 8 Jahren jeden Tag in Brüssel Fahrrad. In dieser Zeit habe sich seiner Meinung nach einiges getan.
Während der Corona-Pandemie wurden mehr abgetrennte Fahrradwege gebaut und mehr Menschen haben auch angefangen, in Brüssel Fahrrad zu fahren. Also es verbessert sich, aber nicht dramatisch, sondern nur schrittweise.
Brüssel war lange keine Fahrradstadt, sondern eher das Gegenteil, sagt Jill Warren, Chefin der European Cyclist Federation, des Europäischen Fahrradverbandes.
Alles war für den Autoverkehr eingerichtet. Wirklich alles. Es gab überhaupt keine Radwege. Nur die allertapfersten Leute, also ohne Angst, haben es überhaupt gewagt, Rad zu fahren.
Die Zweiradinfrastruktur war schlecht. Gleichzeitig gab es auch noch Steuererleichterungen für Dienstwagen. Zu Feierabend reihten sich die Autos deshalb dicht an dicht. Schließlich beherbergt Brüssel die Europäische Union, den Hauptsitz der NATO, etliche Verbände und Nichtregierungsorganisationen. Der Fokus auf das Auto hat sich mit der Corona-Pandemie aber verändert. Viele sattelten buchstäblich um, aufs Fahrrad. Die grüne Regierung in Brüssel nutzte die Entwicklung und investierte in neue Radwege und verkehrsberuhigte Straßen. Außerdem wurde die Höchstgeschwindigkeit in vielen Teilen der Stadt auf 30 km/h heruntergesetzt. Die Folge: fast doppelt so viele Menschen in Brüssel fahren nun Fahrrad. Brüssel entwickle sich regelrecht zur Fahrradstadt, sagt Inge Paimen von Brussels Mobility. Die Behörde verwaltet die Infrastruktur in der Region Brüssel. Sehr langsam entwickelt es sich nun zu einer Stadt für alle Verkehrsteilnehmer. Fahrräder haben ihren Platz in den Straßen. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Sehr viel, findet Jill Warren von der European Cyclist Federation.
Es wird immer besser, aber trotzdem, also wenn ich täglich zur Arbeit mit dem Rad fahre, gibt es immer ein paar Stellen, wo ich denke, oh mein Gott, ja, also gut, dass ich wieder durch diese Kreuzung gekommen bin, ohne Schaden.
Rad und Auto müssen sich immer noch oft die Straßen teilen. Viele Autos bestehen dabei auf ihr Recht. Räder müssen ausweichen. Es sei ein Chaos, erzählen Teilnehmende der Fahrraddemo Critical Mass. Wir müssen enorm aufpassen. Autofahrende sind nicht immer vorsichtig. Ehrlich gesagt sehe ich jeden Morgen einen Typen, der seine Tür öffnet und plötzlich auf die Straße schießt, während ich fahre. Die Leute haben noch nicht gelernt, sich umzusehen.
Es wird immer besser, aber es ist sehr kompliziert im Vergleich zu Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen, weil wir immer noch viel mehr Infrastruktur für Radfahrende brauchen. Man muss auch sagen, dass die Stadt Brüssel auf der Ebene der Gemeinden besonders kompliziert zu koordinieren ist, da es 19 Kommunen gibt.
Die Brüsseler Verwaltung ist komplex. Die Region Brüssel ist für große Straßen verantwortlich, die 19 Kommunen für kleine. Deshalb dauere es lange, bis man Entscheidungen treffen könne, sagt Inge Paim von Brussels Mobility. Die Investitionen werden nicht schnell genug getätigt. Wir wissen das. Aber das Problem ist, wir brauchen Geld, Leute und wir müssen auch in andere Projekte investieren, wie zum Beispiel in Verkehrssicherheit und die Erhaltung von Tunneln. Es gibt nur ein Budget, das wir für verschiedene Infrastrukturprojekte aufteilen müssen. Ob Brüssel also jemals so eine Fahrradstadt wie Amsterdam werden wird? Inge Paeben glaubt daran nur bedingt. Ja, weil die Investitionen dafür sorgen, dass Menschen mehr Fahrrad fahren. Nein, weil Brüssel so viele Hügel hat und es viel regnet. Außerdem haben viele Menschen keinen Platz, um ihr Fahrrad zu Hause abzustellen. Am Wetter kann man bekanntlich nichts ändern. Boxen für Fahrräder oder Fahrradparkhäuser könnte man aber installieren, wenn der politische Wille da ist. Aber bis das geschieht, wird es wohl noch etliche Demos der kritischen Masse geben.
Vom Auto aufs Rad. Leicht ist das auch in Brüssel nicht, einen solchen Umstieg zu bewerkstelligen. Willow Project, so heißt das Vorhaben des texanischen Ölkonzerns ConocoPhillips, im Norden Alaskas in großem Stil Öl zu fördern. Die US-Regierung hat das genehmigt, gegen die lautstarke Kritik von Umweltschutzorganisationen. Die wollen den Fall nun vor Gericht bringen. Welche Aussicht auf Erfolg hat dieser Versuch? Sebastian Schreiber berichtet aus Washington.
Der Norden Alaskas, ganz nah dran am Arktischen Ozean, ist bekannt für weitestgehend unberührte Natur und reiche Bodenschätze. Die texanische Ölfirma ConocoPhillips will dort binnen 3 Jahrzehnten hunderte Millionen Barrel Öl aus der Erde holen. Die Rede ist von umgerechnet etwa 95 Milliarden Litern. Vor gut 2 Wochen hat die US-Regierung das sogenannte Willow Project grundsätzlich genehmigt und ConocoPhillips erlaubt, an 3 bislang unberührten Stellen Öl zu fördern. Klimaschützer wollen das noch verhindern. Ethan Manuel von der Umweltschutzorganisation Sierra Club bezeichnet das Ölprojekt als Kohlenstoffbombe. In Sachen Klimawandel geht es in die völlig falsche Richtung. Aus der Kohlenstoff- und Klimaperspektive ist es eine furchtbare Entscheidung der Regierung. Gemeinsam mit 5 anderen Umweltschutzorganisationen hat der Sierra Club gegen die Erlaubnis der US-Regierung geklagt. Schon einmal vor fast 2 Jahren stoppte ein Bundesgericht in Alaska das Willow Project. Der Grund damals, die US-Regierung habe nicht genau genug dargelegt, welche Auswirkungen das Projekt auf die Umwelt hat. Wird das Projekt also wieder von einem US-Gericht gekippt? Die Sprecherin von US-Präsident Biden, Karine Jean-Pierre, wollte die Klage nicht kommentieren. Auch Ethan Manuel von der Umweltorganisation Sierra Club will sich nicht festlegen, ob das Projekt vor Gericht noch gestoppt werden kann. Bis dahin sei es ein beschwerlicher Weg, aber man gebe nicht auf.
We definitely have a hard road ahead of us to do so, but we're not going to give up.
Sichtbar ist der Widerstand gegen das Willow Project vor allem in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag Stop Willow machen Menschen darauf aufmerksam, welche Folgen die Ölförderung haben könnte für Tiere, Natur und Klima, aber auch für die indigene Bevölkerung vor Ort. Doch in der US-Politik ist die Unterstützung für das Willow Project groß und das parteiübergreifend. Die Demokratin Mary Peltola vertritt den Staat Alaska im US-Repräsentantenhaus. Sie ist überzeugt, das Projekt bringe die Nation voran und vor allem die Wirtschaft in Alaska. Wir müssen sicherstellen, dass die zukünftigen Generationen die Schulen, die Straßen und die Sicherheit haben, die sie brauchen. Alaska kann die globale Erwärmung allein nicht auf sich nehmen. Dass viele Menschen in Alaska das Projekt unterstützen, wundert Ethan Manuel vom Sierra Club nicht. Der nördlichste US-Bundesstaat sei abhängig vom Geschäft mit Öl und Gas und die Wirtschaft zu einseitig aufgestellt. Das unterscheide den Bundesstaat vom Rest des Landes. Die Mehrheit der Menschen in den USA versteht, wir müssen vom Öl wegkommen. Wir müssen Öl und Gas effizienter nutzen und uns von fossiler Energie wegbewegen, wenn wir es ernst meinen mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Ein Kampf, der im Fall des Willow Projects auch in Form von Petitionen läuft. Die größte unter ihnen zählt etwa 5 Millionen Unterstützer. Das allein, so Ethan Manuel vom Sierra Club, werde die US-Regierung aber nicht dazu bewegen, die Erlaubnis zu revidieren. Die Tinte unter dem Vertrag sei trocken.
The ink is dry on that one.
Nun also liegt es an den US-Gerichten, ob das Willow Project tatsächlich auch umgesetzt wird.
Umweltorganisationen klagen gegen ein geplantes Ölförderungsprojekt in Alaska. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist heute nach Südafrika gereist. Im Mittelpunkt stehen Kooperationen bei Gesundheitsforschung, Astronomie und grünem Wasserstoff. Und es geht um Alternativen zu Holz und Holzkohle als Brennstoff in vielen afrikanischen Haushalten. Aus Johannesburg, Heiko Wirz.
Wenn Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger am Montagmorgen in Kapstadt landet, dann wird ihr Flieger noch mit herkömmlichem Kerosin betrieben worden sein. Aber die Ministerin wird sich auf ihrer zweitägigen Reise unter anderem über ein Forschungsprojekt in Kapstadt informieren, durch das sich das in Zukunft ändern könnte. Denn an der Universität von Kapstadt sind Forschende gerade dabei, grünes Kerosin zu entwickeln. Mit rund 29 Millionen Euro fördert das Bundesforschungsministerium das Projekt, das ein Schlüssel sein soll, die Luftfahrt zu dekarbonisieren. Partner des Projektes ist unter anderem das Karlsruher Institut für Technologie. Die Ministerin wird sich am Montagnachmittag auch ein zweites Forschungsprojekt der Universität Kapstadt anschauen. Dabei geht es um die Entwicklung eines grünen Flüssiggases als Alternative zu Brennstoffen wie Holzkohle oder Brennholz, die in vielen Haushalten in Afrika immer noch zum Alltag gehören. Dieses Projekt wird ebenfalls von ihrem Ministerium gefördert, und zwar mit rund 4 Millionen Euro. Nach Angaben eines Sprechers der deutschen Botschaft in Pretoria unterstützt Deutschland seit dem vergangenen Jahr zusammen mit Frankreich, den USA, Großbritannien und der EU Südafrika bei der Energiewende. In den kommenden Jahren erhalte Südafrika insgesamt rund 8,5 Milliarden US-Dollar. Das Ziel, das Land soll wegkommen von der Kohle hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung.
Soweit der Bericht von Heiko Wirz. Grasende Maasai-Kühe gehören zu Nairobis Stadtbild, obwohl öffentliches Weiden eigentlich untersagt ist. Aber die Volksgruppe der Maasai zieht umher und lebt von der Viehhaltung. Ein Architekturbüro aus Nairobi hat jetzt einen Vorschlag zur Integration präsentiert, einen Rinderkorridor mitten in der Stadt. Antje Dikans hat sich das angesehen.
Nairobi mitten in der Innenstadt. Der Verkehr tobt über die vierspurige Straße. Schon Fußgänger haben es beim Überqueren schwer. Doch David Kuike scheucht gleich eine ganze Rinderherde auf die andere Seite. In der kenianischen Hauptstadt ist das ein häufiges Bild. Kühe mitten zwischen Autos. Die Volksgruppe der Maasai hat hier schon vor mehr als 100 Jahren mit ihrem Vieh gelebt, bevor die britischen Kolonialherren beschlossen, aus einer kleinen Siedlung ihr Geschäftszentrum zu machen. David Kuike sieht es darum als sein Recht an, mit den Rindern hier zu sein.
Nairobi means to us as a Maasai is our land.
Wir Maasai betrachten Nairobi als unser Land, aber wir wurden vertrieben.
We have quitted.
An den Straßenrändern fressen die Kühe die kümmerlichen Grasbüschel. Aber immerhin finden sie hier noch Grün. Kenia macht die schwerste Dürre seit Jahrzehnten durch. David Kuike sind 180 Kühe weggestorben, bevor er die restliche Herde nach Nairobi getrieben hat. Die jetzt noch etwa 40 Rinder sind auch abgemagert, aber nicht mehr vom Hungertod bedroht. Allerdings kann ihnen jetzt der Verkehr gefährlich werden. Vergangene Woche wurde eine Kuh von einem Auto angefahren und starb. David Kuikes Bruder wünscht sich, dass die Herden bei der Stadtplanung berücksichtigt werden. Ich fände es gut, wenn die Regierung uns einen Platz zuweisen würde, wo wir offiziell unsere Kühe grasen lassen können. Genau das war auch die Idee vom Architekturbüro CAVE. In ihren Räumen in Nairobi wird gleich klar, dass die Planer hier auf natürliche Materialien setzen. Gewebte Stoffe mit afrikanischen Mustern, Holzstühle mit kunstvoll geschnitzten Lehnen. Hier entstand die Idee, Korridore für die Rinder in der Stadt zu schaffen. Architektin Stella Mutegi meint, dass die Traditionen und die Geschichte Kenias sich mehr im Straßenbild wiederfinden müssen. Es bahnt sich schon eine Weile an, dass wir als Afrikaner unser kulturelles Erbe stärker anerkennen. Die Art von Architektur, die wir hier an den Universitäten lernen und dann praktizieren, ist sehr westlich geprägt. Wir wollen das ändern und arbeiten daran, unser Kulturgut mit der Architektur zu verbinden. Modelle zeigen eine grüne Schneise statt neuer Straßen quer durch die Stadt. Zebras grasen hier einträchtig zusammen mit den Rindern. Es gibt Tränken und Schattenplätze. Die Chance, dass diese Pläne realisiert werden, ist gering, gibt Architekt Kabage Karanja zu. Aber darum geht es ihm auch nicht. Er will Strukturen aufbrechen.
I think that's what cities are made of, dreams.
Ich meine, dass Städte aus Träumen entstehen. Wir müssen unseren Gedanken ganz freien Lauf lassen. Das ist der Anfang, um auf Probleme anders einzugehen.
Look at problems differently.
Auf der einen Seite die Metropole Nairobi mit ihrer explodierenden Bevölkerung, immer mehr Verkehr und Hochhäusern. Auf der anderen Seite die Maasai mit ihren traditionellen Rinderherden. Irgendwie müssen sie zusammenfinden. Die Architekten haben dazu einen Denkanstoß geliefert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer tätowiert ist, wünscht sich wohl, dass die Motive so lange wie möglich makellos bleiben. Das klappt vielleicht mit intensiver Pflege. Der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen.
Ein frisches Tattoo ist eigentlich nichts anderes als eine Schürfwunde. Das erklärt Tätowierer Nico jedem Kunden in seinem Studio in Münster.
Es ist halt einfach eine Verletzung der Haut. Darüber muss man sich klar sein. Sowas kann sich theoretisch auch immer entzünden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, liegt aber auch daran, wie man nach dem Stechen damit umgeht.
Und deshalb bedarf jedes neue Tattoo besonderer Pflege, damit sich die Haut nicht entzündet. Nico entlässt jeden Kunden mit einem Folienverband.
Bleibt mindestens 4 Stunden drauf, höchstens 2 Tage, ist unsere Empfehlung. Liegt dann immer so ein bisschen am Motiv, ist viel mit Farbe gearbeitet worden, dann blutet das häufig ein bisschen mehr nach, sind es nur ein paar Linien, dann verheilt es recht schnell und blutet auch nicht so stark.
Die Wundversorgung in den ersten 2 bis 3 Wochen klappt mit Frischhaltefolie genauso wie mit speziellen Pflastern, die steril und atmungsaktiv sind. Anfangs bilden sich Krusten. Sie sehen zwar nicht schön aus, aber Krusten schützen die Wunden, erklärt Hans-Joachim Schulze, ärztlicher Direktor der Haut- und Tumorklinik Hornheide in Münster.
Hier ist ein großes Risiko, dass dann der Anwender die Krusten versucht abzuziehen, mit dem Risiko, dass dann eine Vernarbung entsteht. Deswegen empfehlen wir, die Haut abzudecken, beispielsweise mit panthenolhaltigen Cremes oder Salben.
Die Erfahrung von Nico.
Was nimmt man? Bepanthen, Vaseline, spezielle Tattoo-Cremes. Es gibt alles. Jeder benutzt was anderes. Jeder hat andere Erfahrungen. Die Meinungen gehen auseinander. Ich persönlich empfehle meinen Kunden hier eine Pflegecreme, die ich auch hier im Laden habe. Ich war wirklich lange skeptisch. Vor allem, sobald Tattoo draufsteht, weiß ich, ist das Ganze teilweise 2 bis 3 Mal so teuer wie eine normale Hautpflegecreme. Das eine Allheilmittel kann man da wirklich nicht empfehlen.
Da hilft nur Ausprobieren auch von speziellen Tattoo-Pflegeprodukten. In jedem Fall lohnt sich ein Preisvergleich und der Blick auf die Inhaltsstoffe. Parfümhaltige Produkte sollte man meiden, sie reizen die Haut. Ob Salben, Cremes oder Lotionen, was man auswählt, ist vom Hauttyp und eventuellen Erkrankungen abhängig, so Hans-Jürgen Schulze.
Gerade bei chronischen Erkrankungen der Haut ist das Risiko gegeben, dass ein Tattoo diese Erkrankung verschlechtern kann, wie Psoriasis oder Neurodermitis, oder aber bestimmte Hauterscheinungen wie Muttermale in ihrer Eigenschaft gut oder Bösartigkeit verstecken kann.
Zu wenig rückfettende und feuchtigkeitsspendende Hautpflege trocknet die Haut aus. Die Folge: Farbverlust und Narbenbildung. Wer sich zu dick ancremt, dann quillt die Haut auf, was ebenfalls dazu führt, dass Farbe verloren geht.
Wir haben Farbpigmente in die Hautoberfläche gebracht. Fresszellen versuchen, diese zu zerstören, dass sie dann abtransportiert werden können. Und wenn ich eine Wundinfektion hätte aufgrund einer spröden, rissigen Haut, würde dieser Prozess beschleunigt.
Der wichtigste Schutz aber ist der UV-Schutz mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30.
Denn die Pigmente, die dort eingebracht sind, werden durch UV-Strahlung im langwelligen Licht, im UVA-Licht, sehr früher degradiert, also zersetzt durch die UV-Einstrahlung.
Und das aber kann man durch eine gute Hautpflege verlangsamen, aber nicht komplett verhindern, denn die Alterung der Haut lässt sich nicht komplett stoppen. Hautärzte empfehlen vor allem regelmäßigen Check-up, um krankhafte Hautveränderungen festzustellen, die sich unter Tattoos verstecken können.
Soweit der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen. Der bundesweite Warnstreik und seine Auswirkungen. Damit geht es gleich auch weiter bei Barbara Schmidt-Matern in den Informationen am Mittag. Mehr darin dann auch zur Stimmung in Berlin nach dem gescheiterten Klima-Volksentscheid. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.